Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kultkicker, hier ist Olli Ditschke und ich habe mir den Spaß gemacht, habe mir die U21 angeguckt mit voller Vorfreude und habe dann enttäuscht den Fernseher ausgemacht, weil das alles nicht so gut war. Thema Nachwuchs, das möchte ich heute besprechen, denn ich möchte ja auch in 20 Jahren den Podcast machen mit Kultkickern, aber ich habe die Befürchtung, es gibt dann keine mehr. Naja, so extrem ist es nicht, so schwarz wollen wir nicht malen, aber jemand, der sich tatsächlich mit dem Nachwuchs ausführlich beschäftigt, ist Alexander Nuri. Und den habe ich heute bei mir. Alex, ich grüße dich. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung und ja, freue mich auf die nächste Stunde.
Genau, du hast eine Studie gemacht. Du bist Co-Founder von International Football Concepts. Da wollen wir gleich mal direkt einsteigen. Aber vorher, bei Kultkicker gehen wir auch ein bisschen durch die Vita, will ich erstmal wissen, wie bist du denn eigentlich zum Fußball gekommen? Dein erster Verein war TSV Altkloster. Wo ist das? Was war da?
Ja, also da muss ich auch sagen, da ist immer so ein kleines Schmunzel, wenn ich sage, dass ich in Buxtehude geboren und aufgewachsen bin. Und ja, TSV Altkloster war ein kleiner Verein in der Nachbarschaft, mehr oder weniger, wo ich so die ersten Schritte im Fußball gegangen bin. Genau. Und bei mir ist die Krankheit oder die Begeisterung Fußball, der Virus, verbreitet in der Familie gewesen. Mein Opa hat schon Fußball gespielt, mein Vater, und ich habe das dann praktisch geerbt, genau.
Das ist ja heute auch noch so, dass viele dann irgendwie als erstes zum Fußball gehen mit 5, 6, 7. Das ist ja nicht anders als früher. Du bist dann gewechselt, warum auch immer, zum Buxtehude SV. Du bist nach Billstedt gegangen. Irgendwann hast du wahrscheinlich auch ganz gut performt. Es gibt Menschen, die sich das angucken, Spiele oder Trainings. Und dann kam Werder Bremen. Wie ist das zustande gekommen damals?
Genau, also eigentlich ein mehr oder weniger ein Hamburger Jung gewesen, Vorwärts Wacker Billstedt und immer auch in der Hamburger Liga gespielt damals. Und zu dem Zeitpunkt muss man aber sagen, dass Werder Bremen, was die Nachwuchsarbeit war, eine sehr renommierte, gute Reputation damals hatten. Und ja, als dann die Anfrage kam, ja, und wir auch mit der Familie immer ein Stück weit auch ja, Werder-affin waren. Ich denke, die Zeit hat jeder auch noch im Kopf mit den ganzen Europapokal-Highlights, ja, die ich damals als Kind auch immer geschaut habe, war natürlich die Sympathie für Werder auch groß. Und als dann die Anfrage kam, ja, haben wir uns dann, oder mein Vater mehr oder weniger auch für den Weg bei Werder damals entschieden.
Hast du noch Erinnerungen daran, dass du auf einmal zu so einem großen Verein gegangen bist? Warst du demütig? Warst du aufgeregt? Hattest du Schiss?
Ja, nee. Also seitdem ich eigentlich denken kann, war Fußball immer so ein zentrales Thema bei mir. Und das war schon damals so, dass ich da sehr ambitioniert war, sehr fokussiert auch. Und für mich eigentlich so der Weg so ein Stück weit auch vorbestimmt war, so durch meine Leistung, die ich dann auch gebracht habe, durch die Auswahlmannschaften, die ich durchlaufen bin, dann U15-Nationalmannschaft. Dann war so ein gewisser Weg auch irgendwo auch vorgezeichnet. Und ja, da Angst hat da nie eine Rolle gespielt. Da warst du halt auch im Nachwuchs, wenn du ein gewisses Niveau dann auch hast, dann, ja, dann hast du auch so diesen Stellenwert. Und dann ist es in der Nachwuchs, kann ich ja vielleicht schon ein bisschen vorgreifen, Juniorenbereich und Seniorenbereich unterscheiden sich schon sehr in der Intensität und auch im Umfeld. Und dieser Übergangsbereich, das ist eigentlich so das Entscheidende. Und da konnten wir mit unserer Studie jetzt auch mathematisch beweisen, dass circa ein Fünftel, etwas mehr als 20%, durch die Gestaltung des Übergangsbereichs die spätere Spielerqualität und der Karriereverlauf maßgebend beeinflusst wird. Und das ist eine enorm hohe Zahl, unabhängig von dem Talent des Spielers, unabhängig von der Trainerqualität, des Umfeldes, der Infrastruktur. sind, wie gesagt, ein Fünftel durch die Gestaltung des Übergangsbereichs die Einflussgröße. Und da haben wir uns dann angeschaut im Ausland, okay, was sind die Einflussfaktoren und was machen andere Länder vielleicht in dem Bereich anders? Weil unsere Zahlen, die wir dann auch durch die Studie erheben konnten, haben halt aufgezeigt, dass wir im Bereich der Top-Talente komplett den Anschluss zur europäischen Spitze verloren haben. Und auch in der Breite, in der Ausbildung, auch da, nicht nur bei den Top-Talenten, auch in der Breite den Anschluss verloren haben. Und so, das war so die Initialzündung, ja, da noch weiter das zu beleuchten, weil das einfach ein hochspannendes Thema ist.
Kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu, und zwar ausführlich. Deswegen bist du ja da. Trotzdem, du hast ja jetzt teilweise, bleiben wir mal in Deutschland, das verglichen, was jetzt in den letzten 2, 3 Jahren passiert ist, so viel beobachtet, gesehen. Jetzt ja zu dir, was war damals so der Schwerpunkt und was ist heute? Was hat sich total verändert? Ist es viel wissenschaftlicher geworden? Ist es, geht es viel mehr um das Team, um Ergebnisse und weniger damals vielleicht bei dir um das Spielerische, um den Spaß? Oder war das früher auch schon so?
Ja, es war früher auch schon so. Also bevor man damals in so ein NLZ gewechselt ist, wo es natürlich auch um Ergebnisse damals schon ging. Und dieses Mindset, das hatten wir damals, glaube ich, auch schon gar nicht. Aber es war auch nicht so, ich erinnere mich, dass wir damals in der Region Bremen gespielt haben, mit der U17 zum Beispiel. Oder B-Jugend, wie es ja damals hieß. Und da war auch wenig Konkurrenz. Also da haben wir natürlich das dominiert und die Spiele relativ einfach dann auch für uns gewinnen können. Dass das dann irgendwann überregional wurde. Und damals in den Wettbewerben war es ja dann erst so, wenn du dich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert hast und so weiter, dann wurde es irgendwann wettbewerbsintensiver. Das wurde jetzt ja schon damals dann irgendwann auch umgestellt auf die überregionalen Vergleiche. Trotzdem der Fokus auf viel zu viel ergebniszentriert so. Und dass das jetzt nicht unbedingt förderlich für die Entwicklung im unteren Bereich ist ja auch klar, weil ein Trainer, der möchte die Spiele dann gewinnen, wenn er an den Ergebnissen gemessen wird. Und wen setzt er dann ein? Natürlich die körperlich, physisch wahrscheinlich schon stärkeren Spieler, weil die dann mehr Zweikämpfe gewinnen, weil die dann mehr vielleicht auch sich durchsetzen können. Und die technischen Spieler, die vielleicht später erst sich körperlich entwickeln, die kriegen dann weniger Spielzeit und können sich dann nicht so schnell entwickeln. Ja, das war damals vielleicht auch schon so. Und wir haben vielleicht ein Stück weit zu spät erkannt, dass wir dagegen steuern müssen. Das passiert ja jetzt so ein Stück weit durch den DFB, der da jetzt auch neue Wege geht. Was ich jetzt gut finde, definitiv, ob das jetzt in der Praxis genau das Modell ist, was vielleicht zu diesem Erfolg führt, weiß ich, kann ich jetzt natürlich noch nicht beurteilen. Ich finde die Idee dahinter, finde ich gut. Also ein Stück weit weg von den Ergebnissen, mehr hin zu Entwicklung und den Druck auch von den Trainern nehmen, dass sie Ergebnisse permanent liefern müssen. Ich glaube, dass wir da andere Leistungskennzahlen für die Bewertung der Trainer im Nachwuchsbereich, besonders im Grundlagen- und Übergangs- und Ausbildungsbereich brauchen, dass es nicht so genau ergebnislastig ist. Also eher, okay, wie viele Spieler schaffen den Sprung in die nächsthöhere Ebene, also von U17 in die U18 oder U19, dass wir da auch mehr Karrierepfade bereitstellen müssen für das unterschiedliche individuelle Entwicklungstempo der Spieler, weil wir da in diesem Prozess auch viele Spieler verlieren, weil sie halt wenig Spielzeit bekommen, dass wir da halt für jeden halt einen Weg bereitstellen, weil auch da ein Thema aus unserer Studie, du merkst, ich zitiere viele Dinge aus der Studie, weil es einfach so spannend ist, ein Karrierepfad oder ein Karriereweg, ja. Entwicklung ist nie linear, es ist immer mit Schwankungen verbunden und auch da in diesem Prozess verlieren wir relativ viele Spieler und Talente, die dann praktisch keinen Platz mehr im NLZ bekommen, weil er in dem Entwicklungsstadium vielleicht noch nicht so weit ist. Und anstatt denen halt weiter die Umfänge und das professionelle Umfeld zu bieten, wird er halt relativ schnell aussortiert und irgendeinem Amateurverein vielleicht zugeschoben, der dann aber nicht diese Trainingshäufigkeit hat, der dann vielleicht nicht dieses professionelle Umfeld hat, wo sich so ein Spieler dann weiter auf einem gewissen Level weiterentwickeln kann. Da sind andere Länder einfach auch anders aufgestellt als wir, die halt, wie gesagt, mehrere Karrierepfade offen halten. Da gibt es auch super viele Beispiele, die ich jetzt von Spielern auch anführen kann. Ja, sorry,
Alex lebt mit dieser Studie und ich wollte auch schon eigentlich fünfmal reingrätschen, weil ich so viele Fragen habe. Aber ich möchte tatsächlich noch mal ganz, ganz kurz noch mal auch bei dir bleiben. Als Nachwuchsspieler wurdest du auch berufen in die deutsche Nationalmannschaft. Du hast U15, U16 gespielt, du warst bei der U16 Europameisterschaft. Was hat das für dich damals bedeutet?
Ja, was hat es für mich bedeutet? Es war natürlich ein Traum, die Nationalhymne zu hören und für das Land zu spielen. Das war natürlich ja, ein Traum für, ich glaube, für jedes Kind, was die Fußballschuhe mal irgendwo schnürt und das mitzuerleben, auch eine Europameisterschaft mal zu spielen. Es war ein tolles Erlebnis, definitiv. Auch da ein Beispiel: Sebastian Deisler damals bei uns technisch ein herausragender Spieler, wurde damals nicht für die U16 EM nominiert, weil er vielleicht körperlich noch nicht so weit war, aber es war bei uns technisch schon damals ein starker Spieler und den habe ich dann, ich glaube, zwei Jahre später auf dem U19-Turnier irgendwo, hat er bei Gladbach gespielt, gesehen, da war 1,5 Köpfe größer und konnte seine Technik praktisch übertragen und war halt ein überragender Spieler, kurze Zeit später debütiert in der Bundesliga. Aber das war damals auch so ein Beispiel, dass er damals für die U16 EM nicht nominiert wurde, ne? Wo ich sage, so, okay, das wären so Dinge, die müsste man einfach heute anders machen. Genau.
Und dann, du hast Profikarriere gehabt, du bist Trainer geworden, unter anderem auch bei Werder, bei Hertha und so weiter und so weiter. Wann hast du denn für dich festgestellt, dieses Thema Nachwuchs, das packt mich?
Ja, also alleine aus der eigenen Historie heraus, den Weg bei Werder gegangen zu sein, wofür ich auch total dankbar bin, weil ich da einfach so viele tolle Werte mitbekommen habe innerhalb der Mannschaft, auch innerhalb des Vereins. Werder Bremen ist ein sehr sozial eingestellter Verein, auch durch Klaus-Dieter Fischer damals sehr geprägt. Wir haben damals Reisen unternommen. Wir waren unter anderem 3 Wochen in Madagaskar, eins der ärmsten Länder der Welt, und hatten damals diese Reise unternommen und haben auch da, wir als Wohlstandsjünglinge damals, das zu erleben. Das hat wirklich nachhaltig Eindruck hinterlassen. Ja, selbst diesen Weg gegangen zu sein aus der Jugend heraus, auch Herausforderungen mit einer frühen Verletzung, mit Auf und Abs. Also ich bin selbst ein Beispiel für diesen nicht linearen Karriereverlauf, auch vielleicht durch unverschuldet selber, ne, weil auch da können mal Verletzungen kommen und so weiter und so fort, Formtiefs, Entwicklungen, die einfach auch ein bisschen länger dauern. Der eine baut schneller Selbstvertrauen auf. Der andere braucht Erfolgserlebnisse, um auch mental gewachsen zu sein für die Herausforderungen, die dann im Seniorenbereich auf dich warten. Und mir hat damals auch gut getan, die Werder Amateure war damals anders strukturiert. Da war, glaube ich, ein Altersdurchschnitt von 27. Da waren Leute, die 28 waren, galten damals noch als Talente. So, das war halt eine andere Zeit, ne? Da musstest du dich auch ganz anders durchsetzen. Das war eigentlich auch schon eher eine Profi-Struktur damals als eher so ein Entwicklungsmannschaft für Nachwuchsspieler. Aber ja, dann auch für mich als später jetzt als Trainer im NLZ. Ich habe damals auch die U17 beim VfB Oldenburg damals trainiert. Dann da in so einem semi-professionellen Umfeld zu schauen, wie Spieler dann in der Regionalliga sich entwickeln. Dann bei Werder natürlich dann eine unfassbar gute Struktur gehabt, eine Zeit lang mit Spielern, die in der Regionalliga aus der, noch U19-Spieler, die in der Regionalliga-Spielzeit relativ viel Spielzeit auch bekommen haben. So ein Maxi Eggestein, ein Grillitsch, Lukas Fröde, Marcel Hilzer, das waren halt Spieler, die als U19-Spieler noch teilweise oder gerade rausgekommen in, schon Stammspieler waren in der Regionalliga und da auch schon eine Rolle im Seniorenbereich für sich gefunden haben auf dem Platz, eine Identität entwickeln konnten, Selbstverständnis. Und dann haben wir den nächsten Schritt gemacht, sind aufgestiegen in die dritte Liga. Dann wurden sie praktisch noch mal mehr gefordert. Es gibt da auch eine wissenschaftliche Studie, dass du immer so ein Stück weit 15% über deinem aktuellen Leistungsniveau getriggert werden muss und gefördert werden muss, damit du praktisch auch dieses kurzfristige Scheitern, das führt aber dazu, dass du auch dich da verbessern und entwickeln kannst. Gibt es auch eine wissenschaftliche Studie zu, also dann in der dritten Liga nochmal gefördert, um praktisch dann den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Und dann, dann sind halt auch viele Spieler, die dann über diese zwei, drei Jahre Seniorenübergangsbereich den Sprung dann in die Bundesliga geschafft haben und sich dort auch langfristig zu etablieren. Ne? Und da sind halt auch klare Tendenzen aus unserer Studie heraus, dass ein zu frühes Debütieren in der ersten Liga verbunden mit wenig Spielzeit tendenziell eher negativ ist und ein frühes Debütieren im Seniorenbereich aber auf deinem Leistungsniveau entsprechend förderlich ist. Also wir haben Vergleichszahlen in Spanien, debütieren die Spieler mehr als ein Jahr früher im Seniorenbereich als in Deutschland vergleichbar. Allerdings debütieren viele erst in der dritten Liga oder ich habe jetzt ein Beispiel, Emerick Laporte, der ist mit 17, hat er in der dritten Mannschaft von Bilbao angefangen, im Seniorenbereich Erfahrung zu sammeln, hat eine Saison in der fünften Liga, also in der dritten Mannschaft gespielt, fünfte Liga, Spanien. Dann ist er in die zweite Mannschaft von Bilbao gekommen, ein Jahr später, hat dann dort in der dritten Liga ein Jahr gespielt und wo ist dann praktisch im dritten Seniorenjahr mit 19 so weit gewesen, dass er in der ersten Mannschaft von Athletic Bilbao spielen konnte. Und da gibt es unzählige Beispiele. Also auch jetzt aktuell Zubimendi, Nationalspieler, 40 Millionen Marktwert, der genau das Gleiche. Der ist in der dritten Mannschaft angefangen mit 18 Jahren bei Real Sociedad in der vierten Liga. Dann hat er 2 Jahre in der zweiten Mannschaft gespielt, in der dritten Liga bei Real Sociedad und hat dann nach 3 Jahren Seniorenfußball mit 20 den Sprung geschafft in die erste Mannschaft, ist jetzt Nationalspieler und hat aber dieses im Übergangsbereich einfach diese Geduld und Entwicklungszeit bekommen, seine Rolle, Identität im Seniorenbereich zu finden, weil wir wissen auch, es ist ein völliger Unterschied. Du kannst im Juniorenbereich ein rechtsoffensiver Außenstürmer sein, aber im Seniorenbereich bist du halt rechter Verteidiger. Das ist dann deine Rolle, deine Identität. Da fühlst du dich wohl, da hast du. Und da gibt es unzählige Beispiele dafür, dass du einfach auch diese Zeit brauchst, um im Seniorenbereich die Intensitäten, den mentalen Druck einfach auch für dich das so zu entwickeln. Und diese Geduld haben wir oftmals hier nicht und auch nicht diese verschiedenen Karrierepfade. Dementsprechend sind in diesem Prozess halt große, große Verluste, die wir haben, ne?
Jetzt gehen wir auch in dieses Thema rein. Ist ja wunderbar, weil mich das ja auch unheimlich auch beschäftigt gerade. Du meinst auch, wenn du jetzt zum Beispiel ein Spieler 17, 18 mit unfassbarem Talent hilft trotzdem in der vierten, fünften Liga zu spielen, weil es auch um Körperlichkeit geht, Durchsetzungscharakter, weil du vielleicht auch mal an so einem, Entschuldigung, scheiß Dorfblatt spielen musst, vor 800 schreienden, grölenden Leuten, dass du nicht unbedingt dieses Wellness hast, dieses Wahnsinns, dieses Fußball, ich sag's mal gerne mit Plüsch, sondern wirklich auch mal Ärmel hoch und auf dem Dorf zeigen, dass du da mitmachen kannst.
Also
sowohl körperlich, aber auch mental.
Ja, also wir sprechen jetzt nicht von den absoluten Ausnahmetalenten, Kai Havertz, Wirtz, Musiala und so. Davon sprechen wir nicht.
Dir würde es nichts bringen in der vierten, fünften Liga.
Nee, also die kriegen ja auch genug Spielzeit in der Bundesliga, in der ersten Mannschaft. Also davon spreche ich nicht. Ich spreche von den Spielern, die, wir haben ja eben davon gesprochen, dass du immer circa 15% über deinem aktuellen Leistungsniveau gefordert werden sollst, um dich weiterentwickeln zu können. Und da musst du das auch sehr individuell betrachten. Wie ist der Leistungsstand gerade? Physisch, fußballspezifisch, mental, wie ist gerade die Konstitution? Und dann musst du den richtigen Karrierepfad auch für den Spieler auswählen. Und da kann auch mal eine intelligente Laie clever sein, wenn du es schaffst, eine gewisse langfristige Entwicklungsplanung mit dem Spieler zusammen und dem Umfeld des Spielers, schaffst, dieses Vertrauen über Jahre auch aufzubauen. Und das ist halt auch ein Thema, dass du diese Karriereplanung eher langfristig planst, anstatt kurzfristig beurteilst, wenn du weißt, dass die Karriereverläufe nie linear sind, sondern auch schwanken sein können. Auch da wieder ein Beispiel. Mikel Oyarzabal, Zehner von Real Sociedad. Wir waren dort, haben uns die Akademie dort angeschaut und mit den verantwortlichen Leuten dort gesprochen. Die hatten dann beschrieben, bei dem Spieler, der ist jetzt, wie gesagt, Kapitän, Zehner, Nationalspieler, zwischenzeitlichen Marktwert von über 70 Millionen gehabt. Der war als 16-Jähriger nur 17. Die haben die Liga dominiert, offensiv alle auseinandergeschossen. Aber das, was ihm, wo er nicht gefordert wurde, war im Defensivverhalten. So, die haben aber immer dieses Benchmarking zu gucken, Review, okay, was wird oben in der ersten Mannschaft gefordert? Was wird in der La Liga gefordert? Was muss ich auch als Offensivspieler dort für Skills haben, für Fähigkeiten? Und dementsprechend haben die gesagt, ja, er muss, wenn er oben ankommen will, für seine Entwicklung braucht er definitiv sein Defensivverhalten. Er muss wissen, wie er einen Gegner anläuft, wie er eine Balleroberung hat, wie er seinen Körper reinstellt. Und so weiter und so fort. Und haben dann eine intelligente Laie mit ihm besprochen und seinem Umfeld. Wir leihen dich nach Eibar aus. Die waren dort im unteren Tabellendrittel, also mussten sehr viel verteidigen auch. Und hat dann ein halbes Jahr in der U17 dort in Eibar gespielt, um dann seine Werkzeugkiste dort zu füllen mit den Fähigkeiten, die er später auch braucht, um auf dem höchsten Niveau wettbewerbsfähig zu sein. Und das, also man muss sich das vorstellen, du gibst deinen besten Spieler ab, der dir wahrscheinlich die Meisterschaft in der U17 garantieren würde oder ein großer Faktor dafür wäre, gibst ein super Talent ab an einen Konkurrenten mehr oder weniger. Und da musst du ja auch alle, wie gesagt, mitnehmen. Du musst den Berater mitnehmen, du musst die Eltern mitnehmen, der Spieler muss davon überzeugt sein, dass die Bindung auch, die du aufgebaut hast und die Fantasie und den Weg, den Karriereweg, den du für diesen Spieler hast, da muss ja so ein Vertrauen da sein. Und das schaffst du nur, wenn du wirklich wenn du die Ausbildung als strategischen Punkt auch in deiner Vereinsphilosophie verankert hast, wenn du Leute hast, die das auch so mit Leben füllen und wenn du diese Überzeugung innerhalb dieser Kultur des Vereins auch so lebst. Und das fand ich ein super Beispiel, weil der Spieler, wie gesagt, dann zurückgekommen ist, diese Erfahrung auch mitgenommen hat und am Ende natürlich dann auch da oben angekommen ist. Und wenn wir von Real Sociedad sprechen, die haben ein Kader Marktwert von Spielern aus der eigenen Akademie von 165 Millionen, haben jetzt auch zwei Transfers gemacht, wo sie unheimlich hohe Transfererlöse auch schon erzielt haben. Aber das, was halt besonders ist, dass sie halt in ihren Die haben in der Ausbildung eine 80-20-Regel, also 80% aus der Region, das sind 750.000 Einwohner, und 20% holen die halt von überall her, wo sie sagen, okay, in dem Jahrgang brauchen wir einen rechten Verteidiger, dann holen wir einen externen oder genau. Und bei den Profis im Kader ist das die 60-40-Regel, also 60% aus der eigenen Akademie und 40% holen die von außerhalb. Und das kann man super überprüfen, das kann man sehen. Und ja, es ist einfach hochspannend, solche Konzepte auch zu erleben bei ausländischen Vereinen, wie die halt schaffen, Profis hervorzubringen oder Topspieler auch auszubilden.
Haben die dann im Ausland Kooperation mit anderen Vereinen oder suchen sie dann bestimmt Beispiel Eibar, da würde jetzt gut hinpassen und sprechen dann mit denen? Oder gibt es da Kooperation? Ich denke da jetzt im Männerbereich Salzburg mit Liefering oder jetzt FC Bayern macht, glaube ich, was mit Ulm demnächst, die da ein bisschen kooperieren, wo man sagt, da hey, das würde ja vielleicht helfen, erstmal in Ulm vielleicht auf den Boden zu kommen und dann sich da zu entwickeln.
Ja. Absolut. Also auch da können wir nochmal so Ergebnisse aus der Studie nochmal für Deutschland, wenn wir die Deutschlandkarte sehen, da gibt es halt bei uns große Unterschiede in der Produktivität, wo wir Profis hervorbringen. Und da gibt es halt bei uns strukturschwächere Gegenden, wo wir so gut wie kaum bis gar keine Profis hervorbringen. Also sind Teile von Sachsen-Anhalt, Thüringen, Schleswig-Holstein, Teile von Brandenburg, wo wir einfach keine Profis hervorbringen. Und selbst in Regionen, wo in NRW, wo wir sehr, sehr viele Menschen haben, wo haben wir dann auch teilweise zu wenig NLZ-Plätze bereitstellen, weil im Moment ist es so, dass wenn du Profi werden möchtest oder willst, dann geht das eigentlich grundsätzlich fast nur über den Weg NLZ. Weil wenn man sich die Zahlen jetzt mal anguckt über die letzten 13 Jahre, also das ist der Zeitraum von 2009 bis 2022, das haben wir untersucht in unserer Studie, sind knapp 40 Profis hervorgebracht worden aus den Amateurstrukturen, die nie ein NLZ durchlaufen sind. Das ist verschwindend gering, das ist so gut wie kaum etwas. Im Vergleich haben wir 1293 Spieler herausgebracht, die mal erste, zweite Liga gespielt haben, praktisch insgesamt. Und davon waren 40, die halt so ein Jonas Hector ist ein bekanntes Beispiel, der kein NLZ durchlaufen ist, mehr oder weniger. Und in diesen Regionen, in diesen strukturschwachen Regionen, da haben andere Länder auch intelligente Lösungen gefunden. Also wenn wir jetzt mal nach Portugal schauen, Benfica Lissabon, absolute Verein, der mit führend ist, auch in Hervorbringen von Profis. Die haben landesweit noch 5 weitere Trainingszentren, die sie unterhalten, um in den Regionen dort Talente auszubilden, zu fördern, eine Identifikation auch mit dem Verein, eine Bindung schon zu schaffen, in der Region einfach die Qualität zu erhöhen und eine Anlaufstelle zu haben, dort halt auch Talente zu rekrutieren. Die werden dann
Also
erst
Beispiel wäre jetzt, Hertha BSC würde etwas in Sachsen-Anhalt aufbauen, um das zu transferieren.
Genau, also dass du dann in den Regionen, weil es ja auch, also ist ja selbst wenn ich jetzt hier bei uns in der Bremer Region dann auch schaue, selbst für Spieler aus Cuxhaven, die dann zu Werder ins NLZ kommen wollen, das sind dann immer über 1 Stunde 20 oder so Fahrt hin und zurück. Und ein Spieler, der vielleicht diesen mit 13, 14 vielleicht noch nicht auf diesem absoluten Top-Niveau ist, aber trotzdem ambitioniert, der hat denn da in dem Umfeld gar keine Möglichkeit, unter professionellen Bedingungen, Trainingsumfängen und drumherum einfach so gefördert zu werden, dass er die Chance aufrechterhält, vielleicht den Sprung mit 16, 17 nochmal in diesen Profiprozess einzusteigen, weil er dann einfach 2, 3 Jahre verloren hat, weil er einfach in dem individuellen Entwicklungstempo noch gar nicht so weit ist, um vielleicht der erste Torwart zu sein in der U17, aber halt trotzdem ein großes Talent, der vielleicht dann diesen Sprung noch machen könnte. Und wenn du wie gesagt, Benfica unterhält noch 5 weitere Trainingszentren eigenständig, die haben dann auch noch eine kommerzielle Fußballschule, die landesweit, da ist zum Beispiel Bernard Wimmer damals entdeckt worden aus dieser kommerziellen Fußballschule, die sie landesweit dann auch unterhalten. Und dort hättest du vielleicht die Möglichkeit, solche Blindspots abzudecken. Und natürlich geht es auch mit intelligenten Kooperationen, dass du mit ortsansässigen Vereinen kooperierst, indem du dort Trainerfortbildung machst, die Qualität der Trainer dort auch nochmal erhöhst, indem du deine Ausbildungsphilosophie dort versuchst, in die Breite weiter zu tragen, um dann halt in diesem Prozess den Kindern und den Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, einfach auch noch in diesen Profi-Prozess vielleicht irgendwann nochmal diesen Sprung zu machen.
Nochmal zur Studie zurück. Was war denn eigentlich der Impuls, um diese Studie zu machen?
Ja gut, der Impuls, also es ist eine Studie, die in Auftrag gegeben wurde von der DFL und dem DFB im Zuge des Projektes Zukunft,
Also die haben selber festgestellt, dass das nicht so optimal läuft. Wir müssen mal gucken, was vielleicht in Europa ist und habt euch beauftragt zu checken, was
Ja.
geht woanders und was geht woanders nicht.
Genau, also also das Abschneiden der letzten Turniere war natürlich auch mit ein Faktor zu schauen und Dinge zu hinterfragen. Und da einen internationalen Vergleich zu haben, wer bildet am besten aus, wie stehen wir überhaupt im internationalen Vergleich, da valide und wissenschaftlich fundierte Ergebnisse zu bekommen. Das war eigentlich der Hintergrund und zu schauen auch, okay, was machen andere vielleicht auch anders? Was sind die entscheidenden Kriterien bei so einem Karriereverlauf im internationalen Vergleich? Also wir haben die Big Five plus Portugal untersucht und genau, und der Hintergrund oder die Initialzündung war halt, nach 2018 fing das ja an mit dem Projekt Zukunft. Und wir sind jetzt mit der Studie ja fast 2 Jahre. Wir haben es dann nochmal ein Jahr aktualisiert, um bis 2022 die Ergebnisse. Genau, und haben jetzt also über 7.500 Spielerkarrieren untersucht. Das sind über 260.000 gespielte Halbserien. Also unfassbar viele Daten, die wir jetzt praktisch bei uns in der Datenbank haben. Und die wächst natürlich auch stetig, weil wir sie ja permanent aktualisieren. Haben da mit Professor Ralf Landwehr, einen der Co-Founder bei uns, auch die Möglichkeit, über Data Scientist, hier schöne Grüße an Viktor und Jasper, die da einen fantastischen Job machen, das natürlich auch wirklich wissenschaftlich fundiert so umzusetzen.
Du bist viel rumgereist, du hast viel gesehen, du hast ein bisschen auch schon eben
Ja.
erzählt, Stichwort Benfica. Was war für dich der größte Wow-Effekt, wo du sagst, boah, wie die das machen, das ist der Hammer, das ist cool.
Ja, auch da ist es, glaube ich, schwierig, das so zu sagen, weil jede Region, und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, du kannst ja nicht das, was du jetzt im Ausland irgendwo siehst, eins zu eins übertragen, sondern du musst ja auch immer die regionalen Voraussetzungen in Rechnung halten, die Identifikation der Leute in der Region mit dem Verein, das sind teilweise auch unterschiedliche Werte. Ich war schon relativ früh bei Athletic Bilbao. Das hat mich schon sehr beeindruckt, wie damals, ich war 2014 schon das erste Mal da und hatte die Möglichkeit mit dem Initiator der Ausbildungsphilosophie, also die haben ja selbst sich auferlegt, nur aus Basken auszubilden und zu rekrutieren. Das ist ungefähr 3 Millionen Basken. Und haben es da auch immer geschafft, teilweise immer international auch zu spielen, immer tolle Transfers zu machen, damals von Martinez bis Kepa, viele tolle Spieler auch damals rausgebracht. Und das hat mich damals schon interessiert. Also ich war schon relativ früh so, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte mir das mal angucken. Und da ist zum Beispiel so diese interne Trainerfortbildung sehr, sehr ausgeprägt. Sie versuchen den Kindern ein Lernmodell beizubringen oder basierend auf in diesem Grundlagenbereich und Aufbaubereich geht es eigentlich in erster Linie darum, die Kinder lernfähig zu halten, die Kinder zu sensibilisieren, dass Kritik etwas Positives ist. Dass die Kinder und diesen Prozess mal zu sehen, zu erleben, dass die Kinder ermutigt werden, sich gegenseitig Feedback zu geben, sich gegenseitig zu spiegeln, sich gegenseitig zu kritisieren. Also wir sprechen hier ab der U12, U14 durfte ich filmen, konnte ich filmen. Da analysieren die Spieler praktisch das Spiel und bewerten sich gegenseitig. Fand ich sensationell. Der Trainer ist natürlich dann in diesem Prozess mit involviert und moderiert diesen Prozess, dass die Kinder sich gegenseitig bewerten, indem er dann natürlich auch gelernt hat, die richtigen Fragen zu stellen. Und im Übrigen auch in dem Trainingsprozess geht es darum, dass die Kinder selbst erlernen, Lösungen zu finden und nur du als Trainer die richtigen Fragen stellst, um die Kinder auf die Lösung selbstständig zu bringen. Hochspannend, hat natürlich einen extrem pädagogisch und didaktischen Ansatz, den du auch als Trainer auch erstmal lernen musst. Also im Grundlagenbereich, das konnten wir auch feststellen in anderen Akademien, Real Sociedad war es auch so, Benfica, dass der Fokus im Grundlagen- und Aufbaubereich eher auf pädagogische Lehrkräfte ist, auch als Trainer, um genau diesen Prozess zu moderieren. Die Kinder sollen Kritik als etwas Positives empfinden und ihre eigene Meinung auch äußern können, damit sie ihre Lernfähigkeit so lange wie möglich aufrechterhalten. Und wenn du gelernt hast, dass Kritik etwas Positives ist, was dir die Chance bietet, dich zu entwickeln, und du das nicht persönlich nimmst, sondern auch deine eigene Meinung so empfindest, dass du die auch äußern kannst, um der Sache willen, ist das eine großartige Geschichte, die die Kinder dort von ganz früh auf lernen in diesem Prozess. Die Trainer lernen halt, wie gesagt, nicht nur deduktiv von außen permanent Einfluss zu nehmen, sondern auch induktiv die Spieler Erfahrung sammeln zu lassen, lernen durch die Methodik Schwerpunkte zu akzentuieren. Also die Trainer lernen durch ein gewisses Setting und durch die Methodik halt im Schwerpunkt zu arbeiten und dann durch gezielte Fragen den Prozess zu steuern. Hochspannend. Ich habe dort erlebt, wie die Kinder, jede Kabine hatte dort ein Whiteboard, wo Trainingsformen skizziert waren, die der Methodikdirektor oder der Trainer dort skizziert hat. Die Kinder versammeln sich in einer Traube, nachdem sie sich umgezogen haben, vor diesem Whiteboard und erarbeiten sich gemeinsam die offensiven und defensiven Kriterien, die zur Umsetzung dieser Spielform nötig sind, gemeinsam. Das sind die Kriterien, die ich damals unter Wormuth, Frank Wormuth, schöne Grüße hier an dieser Stelle, in der Dispo-Wand damals gelernt hatte oder gelernt habe. Die offensiven und defensiven Kriterien, die dort zur Umsetzung wichtig sind. Dann ist der Trainer nochmal reingekommen, hat vielleicht nochmal durch Fragen, dass die Kinder das nochmal ergänzt haben, was nochmal wichtig ist, und hat die nochmal ermutigt und gesagt, hey, pass auf, wie hilft euch diese Übung in eurem persönlichen Prozess jetzt, euch zu verbessern? Was müsst ihr persönlich nochmal einbringen, damit das Training und die Trainingsformen halt funktionieren? Also die Spieler sind mit einem Bewusstsein, sind erstmal involviert worden in diesen Trainingsprozess und sind mit einem ganz anderen Bewusstsein, warum sie diese Trainingsformen trainieren und was sie selber dazu einbringen sollen, in dieses Training. Und ich habe dann natürlich auch nachgefragt, was der Hintergrund ist, und dann haben gesagt, ja, wir haben teilweise festgestellt, dass die Kinder und Jugendlichen halt körperlich anwesend waren, aber nicht vom Kopf. Und wir möchten, dass sie auch vom Kopf her mit dabei sind und mitdenken und das Bewusstsein haben, warum sie was machen und was sie dazu einbringen müssen, also mit einem ganz anderen Bewusstsein. Und wir haben festgestellt, dass dadurch die Trainingsqualität auch bei den Kindern einfach deutlich höher ist. So, dieser ganze Prozess hat 6 bis 8 Minuten, höchstens 10 Minuten gedauert im Vorfeld des Trainings. Und es war ein regelmäßiger Ablauf sozusagen. Die Kinder waren schon dran gewöhnt, mussten auch selbstständig dafür sorgen, dass die Leibchenfarben da sind, das Material, was für die Umsetzung des Trainings wichtig ist, dass sie dafür sorgen. Also auch da eine gewisse Mitverantwortung für gewisse Themen. So, ne? Wir sprechen, wie gesagt, ab der U12 davon. Und das waren halt so Dinge, wo ich sage, so ja, das ist nochmal ein anderer Ansatz, ein interessanter Ansatz, den ich bei uns so noch nicht gesehen habe. Und genau, jetzt sind das so Themen, wo ich sage, so ja, da könnte man drüber nachdenken, diese Sachen vielleicht auch bei uns mal umzusetzen.
Wollte ich gerade fragen, ist denn wirklich auch alles adaptierbar oder sind wir doch in Deutschland eine andere Gesellschaft als vielleicht woanders? Die Basken sind natürlich dann noch mehr stolz, für Bilbao zu spielen, ist ja ganz klar. Sind wir hier vielleicht ein bisschen bequemer? Du hast das Umfeld angesprochen, dann gibt es Hierarchien, die wir immer in Deutschland leben müssen. Bei uns hatte immer einer was zu sagen und nicht andere. Oder lässt du auf einmal Kinder mitsprechen. Ich finde den Ansatz überragend. Ja. Aber ich stelle mir da so auch Eltern vor, Berater vor, die die Hände über den Kopf schlagen und sagen, um Gottes Willen, das muss ganz schlecht sein. Der einer muss was zu sagen haben, so muss es laufen.
Naja, ich glaube, dass dieses Lernmodell universell natürlich ist. Ne? Also Kinder, wie Kinder lernen, erstmal zu verstehen, wie Kinder lernen. Ich glaube, das ist in diesem Aufbaubereich und in dem Grundlagenbereich erstmal entscheidend. Und dass das jetzt nichts mit kulturellen Hintergründen zu tun hat. Und dieses hierarchische Denken, ich glaube, auch da sind wir jetzt ja in einer gewissen Zeit, so wo wir es davon ja auch ein Stück weit irgendwo gelöst haben. Natürlich gibt es kulturell auch Unterschiede, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Und auch da ist es halt spannend, für die Vereine, für die Regionen. Manche haben halt, wenn ich jetzt an Frankfurt oder Berlin denke, diese Bolzplatz-Mentalität, wo du halt auch da gewisse Spielwitz und Ideen, Kriterien für deine Spielphilosophie, Ausbildungsphilosophie, wo du dich daran orientieren kannst. Und so hat jede Region ja und jeder Verein ja für sich so spezielle Voraussetzungen, die du dann natürlich auch aufgreifen musst. Aber das alles Entscheidende ist, dass jeder Verein die Ausbildungsphilosophie als strategisches Kernelement aufnehmen sollte. Und das haben halt die erfolgreichen Vereine gezeigt, dass alle die das als strategisches Kernelement bei sich verankert haben, dass die auch erfolgreich sind, weil du musst es halt von oben bis unten leben und musst auf Schlüsselpositionen dann natürlich auch gute Leute haben, die das dann auch so umsetzen und diesen Weg einfach dann auch konsequent verfolgen, definitiv.
Es geht natürlich um Individualität, aber auch um Mannschaftsgeist und das, was ich habe es letztes Mal mit meinem Kumpel Mario Basler besprochen. Wenn ich mir die anderen Sportarten angucke, gerade jetzt erstmal im Profibereich, wir haben die Basketballer gefeiert, die überragende Euro gespielt haben. Wir haben die Eishockey-Jungs gefeiert, die WM Silber geholt haben. Ich habe gestern U21 Handball geguckt, die ins Halbfinale gekommen sind. Überall hört man, wir sind ein Team, jeder geht für den anderen durch alles. Deswegen haben wir auch diesen Erfolg. Wenn einer mal ausfällt, geht ein anderer nahtlos, nützt diese Lücke. Und wenn ich mir dann die U21 angeguckt habe beim Fußball, wo ich mir gedacht habe, da ist so gar nichts, es wird so gar nicht kommuniziert, wenn einer mal eine Chance nicht reinmacht, dass da einer hinkommt und sagt, komm, mach weiter, so ein bisschen auch so ein Spirit, den vermisse ich im Fußball. Vor allen Dingen jetzt auch A-Mannschaft haben wir es ja auch gesehen, jeder ist für sich so beschäftigt und dieser Teamgedanke fehlt mir. Kann man sowas auch schon im Jugendbereich lernen, dass man zusammenhält, auch wenn es nicht gut läuft?
Ja, 100%. Also so einen kooperativen Ansatz, so will ich das mal irgendwie auch formulieren, auch bei Trainerteams sehe ich das auch. Also ich glaube, das ist auch ein Stück weit Kultur, Vereinskultur, was du prägen kannst, was du auch vorleben kannst innerhalb eines Vereins. Und ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Das war ja bei unseren Erfolgen mit der A-Nationalmannschaft auch, ich sag mal, bis auf 2014, wo wir auch ein Stück weit mit Favorit waren, aber davor auch die Male, wo wir diese Erfolge hatten, ob Europameister 96 oder auch Weltmeister, ja. Da waren wir ja nicht, das war ja nicht so, dass wir die Top-Favoriten waren, weil wir die herausragenden Einzelakteure hatten, sondern da ging es ja immer so, Deutschland, wir kommen übers Team, jeder opfert für den anderen auf, der eine geht runter und der andere springt direkt hinterher und diese Kettenreaktion, dass du als Mannschaft dich gegen Widerstände aufbäumst und diese unbändige Wille als Mannschaft erfolgreich zu sein, das hat uns ja Jahrzehnte immer ausgezeichnet und ja, ich glaube, ein Stück weit dieser Weg zurück zu diesen Wurzeln und dieser Identität ist unabdingbar, um erfolgreich auch zu sein. Und egal, welche Mannschaft du fragst, auch Real Madrid und wie auch immer, da ist immer dieser Teamgedanke in diesem Mannschaftssport, wird immer hochgeschrieben und wird immer wichtig sein, um Erfolg auch zu haben. Und
auffällig war es bei mir eigentlich nur, wenn ich ehrlich bin, in den letzten Jahren bei Eintracht Frankfurt auf internationalem Parkett, wo man egal wer der Gegner war, hat man festgestellt, ey, das funktioniert. Ja. Haben sich auch nicht vom Rückstand beeinflussen lassen, auch wenn das Hinspiel verloren war, da hattest du immer das Gefühl, gemeinsam wuppen die das schon, die haben es dann auch geschafft.
Ja, definitiv. Also 100%, da gebe ich dir vollkommen recht. Also wenn du erfolgreich sein willst auf dem Niveau, musst du übers Team kommen. Natürlich brauchst du die Individualisten und wenn ich jetzt nochmal so den Bogen spanne zu den Ausbildungsvereinen oder den erfolgreichen Vereinen, wie gesagt, dann ist das auch eher immer geprägt von so einem kooperativen Miteinander und sich gegenseitig Feedback geben, sich gegenseitig auch unterstützen, ob das jetzt im Trainerteam ist. Individualisierung wird auch oftmals missverstanden. Auch da haben wir Beispiele, Real Sociedad, da, wenn es jetzt darum geht, Individualtraining oder Individualcoaching, das wird immer im Kontext Mannschaft gesehen. Also Beispiel, wenn ich einen Innenverteidiger irgendwo das schulen möchte, dann wird es auch nicht isoliert trainiert, sondern innerhalb des Kettenverbundes wird dann das Timing beim Rausstechen, Vorwärtsverteidigen, wird dann gecoacht. Also dieses Individualcoaching wird immer im Kontext Mannschaft trainiert und geschult. So, ne? Also auch da ist so ein bisschen eine andere Definition, zum Beispiel von diesem Individualförderung oder Training. Genau.
Sieht es denn eigentlich mit den Trainern aus? Wenn Alexander Nuri jetzt die ganze Trainingsarbeit in Deutschland auf links ziehen will und die Trainingsformen, die Trainerarbeit wird anders, sind die alle in der Lage, sind die kompetent genug? Und auch Trainer haben ja möglicherweise auch Karriereplan. Auch da mach mal die nächste Studie, guck dir die Trainer an, die Profivereine trainiert haben. Das hat es auch einen Wandel gegeben, dass oft gestandene Trainer keinen Job mehr bekommen, sondern einer hat einen super Job bei der U19, bei der U17 im NLZ gemacht und rückt hoch in jungen Jahren. Das haben wir ja auch gehabt. David Scholl, liebe Grüße, Laptop-Trainer. Ist es relativ einfach, das umzustülpen und zu sagen, Jungs, ihr müsst das jetzt anders machen?
Also sprichst du jetzt vom Ausbildungsbereich, vom Nachwuchsbereich?
Genau, Nachwuchstrainer. Die Trainer, die von U12 bis U19 in den NLZs.
Ja, also da glaube ich, ist es so, dass wir da einfach zu ergebnisorientiert waren, dass wir viele Trainer an den Ergebnissen gemessen haben und dementsprechend auch einen Druck auf die erzeugt haben, um in der Ausbildung dann natürlich, um Ergebnisse zu erzielen, ich dann immer auf die körperlich Stärksten zurückgreife, dass das ein Thema war und natürlich auch das Honorieren von Leistung auch von Trainern, dass das an Ergebnissen und an Tabellenplätzen gemessen wurde und dementsprechend auch der U12-Trainer natürlich ein Bruchteil von dem vielleicht verdient, was ein U19-Trainer, wenn du jetzt sagst, okay, der U19-Trainer hat natürlich auch viel mehr Aufwand und der Druck ist da noch größer und so, ja. Trotzdem haben wir auch da intelligente Modelle gefunden, um das ein Stück weit auszuhebeln. Also im Ausland gibt es auch Modelle, wo der U12-Trainer auf das gleiche Gehalt wie der U19-Trainer kommen kann, wenn er praktisch den gleichen Aufwand betreibt. Und da habe ich ja vorhin von gewissen Trainingszentren gesprochen, wenn sie dort mehr Aufwand an zusätzlichen Trainingsanbieten machen oder in der kommerziellen Fußballschule, die dort auch anders interpretiert wird, oftmals als bei uns, dann kann der U12-Trainer auf das gleiche Gehalt kommen und ist halt vielleicht nicht so, dass er immer schielt, so schnell wie möglich auch den nächsten Schritt machen zu wollen, sondern auch da Leute in Position zu haben, die Wertigkeit von den Nachwuchstrainern einfach anzuheben, ob das jetzt durch die Bezahlung ist, aber auch durch die Bewertung, dass du eher bewertest, wie viele Spieler den Sprung in die nächste Altersbereich schaffen, wer kommt am Ende, wer wird Profi und so weiter, dass die Trainer vielleicht auch davon profitieren und partizipieren. Solche Themen. Und wenn ich jetzt inhaltlich das nochmal bewerte, da war es ja jetzt auch schon oft kommuniziert, dass wir zu taktisiert wurden, so will ich das mal beschreiben, dass wir zu viel Wert auf gewisse Taktiken gelegen, in der U15 schon über Formation und über irgendwelche taktischen Dinge, wo halt ein Spieler vielleicht noch gar nicht gelernt hat, wie er einen defensiven Zweikampf bestreitet oder wie er eine richtige Flanke schlägt. Also da überlegen wir uns halt, wo kann ich wo Überzahl schaffen, in welchen Räumen und wie auch immer. Also wo die Basisdinge vielleicht noch gar nicht so ausgereift sind, dass wir uns da einfach zu taktisch irgendwie beschäftigt haben. Und da wieder vielleicht in Richtung, ja, diese, ich hatte mich jetzt zuletzt mit Hannes Wolf nochmal ausgetauscht, sehr interessante Ansätze, die da jetzt kommen werden, also auch dahin wieder eher Richtung Kleinfeldspiele, mehr Spielzeit auch in Kleinfeldspielen wieder zu verbringen, also ich erinnere mich noch damals, dass wir das relativ viel auch gemacht haben und über die Belastungsdauer da auch länger in diesen Spielformen gespielt haben, das 4 gegen 4. Ich habe mich selbst gewundert, Wir sprechen jetzt über Foninho. Foninho hat Horst Wein erfunden 1990 und das kommt jetzt erst bei uns an. Das ist ein Deutscher, der in Spanien mit das Ausbildungskonzept entwickelt hat. Foninho, wie gesagt, 1990 und wir haben jetzt 2023 und jetzt kommt es erst bei uns an. Das ist, finde ich, auch irre, dass unser System das irgendwie scheinbar nicht zugelassen hat, diese Form der Ausbildung für den Grundlagenbereich, der super ist. Und wie gesagt, ein Horst Wein kennt kaum jemand hier in Deutschland. Ein Pionier, was das betrifft. Und jetzt kommt das erst hier an. Also da habe ich mich schon auch extrem gewundert, dass das so lange gebraucht hat. Und das jetzt hier zu implementieren, das ist schon Wahnsinn. Aber wie gesagt, das System bei uns, dieses föderale System, was auch Vorteile hat natürlich, weil du viele Dinge dann auf dem Prüfstein und dann auch viele Dinge da auch diskutieren kannst. Das lässt aber schnelle Entscheidungen oder das Implementieren von neuen Strukturen einfach sehr, sehr schwer zu. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Hebel oder wo man ran müsste, einfach vielleicht Tendenzen, Entwicklungen vielleicht schneller irgendwo auch Rechnung zu tragen, indem man das irgendwo im System einfach auch ein bisschen beschleunigt. Ne? Wie gesagt, wenn das jetzt 33 Jahre dauert, bis mal etwas, was sinnvoll ist,
Wahnsinn.
bis wir das für uns entdecken und zu implementieren, weil es ist ja klar, wenn du als Kind viele Ballkontakte hast, viele 1-gegen-1-Situationen, viele Erfolgserlebnisse auch sammeln kannst, weil du involviert bist in das Training, anstatt mit 6, 7, 8 Jahren 8 gegen 8 zu spielen auf dem Feld, wo du nur dreimal den Ball hast oder wenn überhaupt, oder der eine Blümchen pflückt. Oder du bist halt in diesem 3 gegen 3 auf 4 Tore in diesem Turnier, wo du permanent auch gefordert bist. Das leuchtet ja ein und deswegen, ja, hat mir das einfach auch schon viel zu lange gedauert. Ich habe das auch selbst bei den Profis damals, haben wir oft diese Foninho-Form im Spielersatztraining mal gemacht, weil es einfach total sinnvoll ist und durch das Setting und durch die Methodik und durch einige Regeländerungen du einfach auch viele, viele unterschiedliche Dinge dort in diesem Setting trainieren kannst.
Manchmal kann es so einfach sein. Ich habe gestern einen Artikel gelesen über Alkmaar, die ja auch eine überragende Youth League gespielt haben, sehr, sehr erfolgreich in den Niederlanden. Was machen die? Die spielen auch mal Trainingsformen oder auch Spiele auf schlechten Plätzen, die dann nicht immer hier vom Zeugwald gemäht, den feinsten Wembley-Rasen, sondern tatsächlich auch mal auf Sand spielen oder auf Asche spielen. Da springt auch mal der Ball weg. Das heißt, du musst auch mal mit Unwägbarkeiten klarkommen. Auch wichtig im Fußballbereich, weil ja ist ja alles nicht perfekt. Eigentlich einfach zu sagen, wir machen heute mal kein Training bei uns auf der Wiese, sondern wir fahren mal hier im Nachbarort auf Asche, keine Ahnung, und gucken mal, was da passiert. So einfach, aber wahrscheinlich dauert es dann 5 Tage, bis du den Hausmeister findest, der dir dann die Anlage aufschließen kannst. Das ist ja das deutsche Problem. Ja.
Ja, wie gesagt, also immer ein Stück weit versuchen, 15% über dem aktuellen Leistungsniveau. Und wenn du das dadurch schaffst, dass du vielleicht die Räume veränderst, die Kontaktzahlen veränderst, indem du ja, das ein Stück weit schwieriger machst, als vielleicht das Niveau gerade das aktuelle ist, wirst du auch Entwicklung provozieren. Und ja, dann gibt es halt verschiedene Wege, die du da gehen kannst, ne? Und wenn so ein Platz im Nachbarort ein bisschen holpriger ist, ja, vielleicht ist das dann auch eine Möglichkeit, ja.
Oft werden ja vor allen Dingen in der Politik Studien in Auftrag gegeben, damit die Zahlen, die da rauskommen, das, was ich denke, positiv dargestellt werden. Ne? Jetzt kommt ihr
Ja.
an und sagt, was hier in Deutschland ist, ist eigentlich, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Mal vorsichtig aus. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meine, wir sind auch U17 Europameister geworden. Das darf man auch nicht vergessen. Also so schlecht sind wir ja gar nicht. Und hätte einer der Elfer gegen Israel wäre reingegangen, vielleicht wären wir ja doch im Halbfinale. Stichwort Ergebnisse.
Ja.
Wie war denn dann die Resonanz? Wenn ihr habt Augen geöffnet. Und was passiert jetzt? Was hast du für ein Gefühl? Wie der DFB, die DFL, die Vereine, wie haben die reagiert und was glaubst du, sind sie in der Lage, das jetzt auch umsetzen zu wollen?
Naja, erstmal muss man ja sagen, dass wir Fakten geschaffen haben. Also vorher hatten wir ja auch schon das Gefühl, ja, vielleicht, wenn man jetzt im Vergleich Frankreich, England sieht, viele Top-Spieler, ob das jetzt in Bellingham, Sancho, Pulisic und damals irgendwo, wo wir praktisch Top-Spieler aus dem Ausland irgendwo geholt haben, und wir das Gefühl hatten, oh, vielleicht kommt da jetzt nicht mehr so viel. Und das haben wir jetzt einfach nur mit Zahlen untermauert und mathematisch und mit Daten und Fakten praktisch ja, untermauert so. Und ich sehe es nicht so schwarz. Ich glaube, dass Innovation auch immer damit zu tun hat, neue Wege zu gehen in Phasen, wo man halt erkennt und Handlungsbedarf jetzt auch aufgezeigt hat. Wie gesagt, wir haben jetzt die Datenlage faktisch so untermauert, dass man jetzt auch nicht mehr dran vorbeischauen kann. Und jetzt sehe ich das eher positiv und als große Chance, Dinge anzuschieben, um Dinge zu verändern. England hat das vor 10 Jahren gemacht, Frankreich hat das schon vorher gemacht. Also auch die Länder ernten jetzt ja ein Stück weit die Früchte von dem, was sie halt vor 10 Jahren oder vor längerer Zeit gemacht haben. Und das Gleiche wird bei uns auch so sein. Also wir werden jetzt Dinge anschieben und werden davon mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch wieder profitieren. Also bin ich fest von überzeugt. Vielleicht noch ein, zwei Punkte, die unsere Studie auch noch offengelegt hat, war zum Beispiel, dass tendenziell in Deutschland wir 40% mehr NLZ-Wechsel haben im Ausbildungsbereich als vergleichbar Frankreich oder England. Also auch da ist tendenziell eher eine langfristige Entwicklungsplan und eine Vereinstreue wirkt sich eher tendenziell positiv aus. Und ein zweiter Punkt in der Ausbildung, den Relative Age-Effekt, den wir jetzt auch schon ein paar Mal thematisiert haben. Da sind die Profis, die in Deutschland erste, zweite Liga angekommen sind, in den letzten Jahren, wenn ich das jetzt auf 5 oder auf 12 Jahre ausdehne, 60% aus den ersten beiden Quartals. Das ist halt ein Phänomen, was nicht in Deutschland allein ist, sondern auch international. Aber international haben das schon viele Vereine früher erkannt und dort gegengesteuert. Und wir konnten jetzt auch da mathematisch aufzeigen, dass bei anderen Vereinen die Verteilung gleichmäßig ist. Und wenn du dir die Weltfußballer mal anschaust, da ist das komplett verteilt. Also da spielt der Relative Age Effect keine Rolle. Deswegen auch da sollten wir Modelle finden, die es auch im Ausland schon gibt, den Spielern die Möglichkeit zu bieten, sich zu entwickeln und viel Spielzeit zu bekommen, die vielleicht körperlich noch nicht so weit sind. Also auch da für unsere Ausbildung ein ganz wichtiger Aspekt, um so Modelle zu finden, ob das jetzt AS Rom oder Real Sociedad. Also gibt es viele Beispiele, die all in dem Bereich das auch schon früher erkannt haben jetzt und dagegen steuern und dann auch schon die Früchte ernten und sehen, dass sie da halt auch mehr Profis hervorbringen können oder auch mehr in diesem Prozess nicht verlieren, sondern durch diesen Prozess durchbringen können. Genau, das wollte ich jetzt noch mal kurz hier mit einbringen.
Und nochmal die Frage, du erkennst aber durchaus bei den Clubs auch eine Bereitschaft, da was ändern zu wollen. Anhand
Ich
auch einfach.
denke,
Und
ja.
Fragen, die dich auch selber, kannst du uns da auch helfen oder sind sie dann doch wieder in ihrem eigenen Kosmos und wollen das selber alleine machen?
Also wir sind da total offen, auch in diesen Austausch zu gehen. Wir haben gemerkt, dass das sehr, sehr gut ankommt in dort, wo wir präsentiert haben, da, wo wir in den Austausch gekommen sind, war das Interesse sehr groß. Wir ja, führen jetzt Gespräche im Hintergrund und das Interesse nochmal von Vereinen ist riesengroß, auch da. Die Erkenntnisse, die wir jetzt gesammelt haben, auch da umzusetzen. Und nochmal, du kannst nicht eins zu eins alles irgendwo umsetzen. Trotzdem kannst du dich inspirieren lassen, trotzdem kannst du Ideen und dann diese Ideen nehmen und in dein regionales Konzept oder das, was für dich in Frage kommt, darauf adaptieren und das dann da praktisch mit deinen Stärken auch nochmal ergänzen. So. Und das, da sind wir total offen, haben da große Lust, auch unser Wissen zu teilen und auch unseren Teil dazu beizutragen, um auch was zu verändern.
Denn in der Tat, auch da habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren immer jüngere Spieler haben ihre ersten Spiele, also teilweise mit 16, 17. Und das hat auch nichts damit zu tun, eventuell schon aus dem Ausland trotzdem Spieler zu holen. Ich denke da an Larsson, der jetzt zur Eintracht gegangen ist mit 18, der 10 Millionen gekostet hat. Oder heute hat Dortmund Diallo verpflichtet, glaube ich, aus Spanien, wo auch ganz andere hinterher waren. Aber
Ja.
das eine hat mit dem anderen ja, das dürfen wir auch nicht verwässern, nichts zu tun, ne?
Nee, also wir haben auch, also entscheidend ist, dass du diese Ausbildungsphilosophie strategisch in der Vereinsphilosophie verankerst und dann für dich entscheidest, was willst du? Willst du Spieler produzieren für deine eigene Mannschaft? Willst du das als Businessmodell? Willst du Spieler für den Profimarkt hervorbringen? Wir haben Organisationen und Vereine gefunden, die beides super machen. Also die sowohl auf hohem Niveau Top-Spieler ausbilden, aber auch ein super Scouting haben und mit 15, 16 Spieler verpflichten, die sie dann auch verkaufen. Also jetzt Benfica Lissabon hat 270 Millionen Transfererlöse in den letzten 5 Jahren erzielt und hat nochmal 165 Millionen Marktwerte an Spielern aus der eigenen Akademie in dem aktuellen Kader. Wir waren beim Spiel gegen Inter Mailand, Viertelfinale Champions League, haben uns das angeguckt und da waren 8 Spieler aus der eigenen Akademie, die mindestens 5 Jahre dort ausgebildet wurden, waren im Kader und 4 Spieler in der Startelf. Also wenn du das mal überträgst auf Borussia Dortmund, 4 Spieler aus der Region Dortmund in der Startelf und 8 Spieler aus der Akademie selbst ausgebildet, was das für eine Identifikation und was das auslöst, das sind schon beeindruckende Zahlen. Wie gesagt, wir haben keinen Verein in der Top 10, was Top-Spieler betrifft. Also da ist Barcelona an erster Stelle, Real Madrid an zweiter, Chelsea an dritter. Das sind natürlich finanzstarke Vereine, die umfassend auch die Möglichkeit haben, auch auszubilden. Trotzdem haben wir in den Top 10 auch Vereine wie Sporting Lissabon, wie Valencia, wie Athletic Bilbao, die natürlich nicht zu diesen finanzstärksten Vereinen gehören, aber trotzdem in den Top 10 der Ausbildung sind und Nachwuchsförderung. Und der erste Verein, der bei uns, der ist Stuttgart an Tabellenplatz 17. Da waren aber Spieler wie Kimmich, Werner, Rüdiger, die da mit dazu gehört haben. Und Bayern ist an 25. Und wenn ich jetzt vergleiche den ersten, das ist Barcelona, der hat in der Zeit, also wir sprechen jetzt von 09 bis 22, das sind dann 13 Saisons, da hat Barcelona 23 Top-Spieler, also wir sprechen jetzt von Top-Spieler sind 10% der besten Spieler. Das sind dann die Nationalspieler, Champions League Niveau, 23 Top-Spieler in der Zeit produziert und Bayern 5. Das ist schon ein Riesenunterschied. So, und das sind halt so Fakten und Zahlen. Da muss man sich auch halt ein Stück weit mit auseinandersetzen, in meinen Augen, ne? Und wo jetzt wir deutsche Vereine finden, sind bei dem Scouten von Top-Talenten in der Ausbildung in diesem Übergangsbereich, also ab 16. Ne, da taucht Bayern dann oben auf, aber das sind dann so Spieler wie Musiala, Stanisic, solche Spieler, die sie dann später verpflichtet haben und dann entwickeln. Da ist Bayern hinter Lissabon an zweiter Stelle. Dortmund sehen wir da auch an 11. Stelle. Die haben dann Sancho, Bellingham, Pulisic, solche Spieler. Also da im Scouting trotzdem, wie gesagt, Benfica, die können beides. Die können sowohl Top-Spieler ausbilden als auch super scouten. Also es ist beides möglich. Genau.
Hochspannend. Studio ist fertig. Wir wollen hoffen, dass das teilweise umgesetzt wird. Wie geht's für dich da jetzt weiter?
Ja, das ist ja ein Thema,
Weiter,
was.
immer weiter. Ihr macht Daten, Weitererhebung.
Genau, also das wird auf jeden Fall ein Schwerpunkt weiter bleiben, wo wir auch dranbleiben, wo wir es auch immer permanent aktualisieren, wo auch noch andere Länder dazukommen werden, die auch spannend sind, wo wir auch nochmal schauen, was in anderen Ländern nochmal passiert. Holland wäre ein Thema,
Belgien.
Belgien, Kroatien wär auch interessant. Also auch da versuchen wir weiter über den Tellerrand hinaus zu blicken und uns da auch immer weiter zu entwickeln, wir selber auch als Firma und Unternehmen. Und ja, wie gesagt, dieser Nachwuchsbereich jetzt, die Vereine auch vor Ort besuchen zu können und da Einblicke zu bekommen, natürlich für mich auch hochspannend. Das interessiert mich natürlich brennend und bringt mich halt auch selbst weiter so.
Wenn jetzt irgendein Vereinsvertreter diesen Podcast gehört hat und hätte Bock, mit Alexander Nuri zu arbeiten als Cheftrainer, aber jetzt sagt er, der kümmert sich so viel um Nachwuchs, ich kann den gar nicht verpflichten. Schließt sich das aus, dass Alexander Nuri nochmal erste, zweite, dritte Liga trainiert?
Nein, auf keinen Fall. Also ich will mich da überhaupt nicht einschränken. Ich war nie so eindimensional. Ich habe mich immer für viele Dinge auch interessiert. Und ja, wenn was Spannendes kommt, natürlich würde ich auch sehr, sehr gerne wieder als Trainer an der Seitenlinie stehen und auch die Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe im Profibereich, im Nachwuchsbereich, mit einfließen lassen und die Themen, die ich jetzt auch entdeckt habe im Nachwuchsbereich, die sind auch hochspannend und das eine oder andere kann man mit Sicherheit auch übertragen. Also klar, ich brenne natürlich auch wieder die Emotionen an der Seitenlinie zu erfahren und ja, schauen wir mal, was da kommt.
Und am Ende, mir brennt es auf der Zunge, weil es ist eigentlich ein bisschen Boulevardjournalismus, aber du warst bei Hertha und da brennt mir die Frage auf der Zunge: Hat Jürgen Klinsmann eigentlich seinerzeit recht gehabt? Die Art und Weise, wie, brauchen wir nicht drüber reden, war vielleicht nicht in Ordnung, aber er hatte einiges angesprochen, was bei der Hertha nicht so lief. Und wenn man jetzt alles guckt, was bei uns der Hertha geworden ist, finde ich ja, so Unrecht hat er vielleicht ja gar nicht gehabt. Wie siehst du das im Nachgang?
Ja, also die Art und Weise hast du ja eben schon angesprochen. Ich glaube, das sieht er mittlerweile auch so, dass das jetzt nicht gut war. Und ja, am
Aber
Ende,
inhaltlich?
wie bitte?
Aber inhaltlich, wie siehst du das inhaltlich im Nachgang?
Inhaltlich kann ja jeder auch selber bewerten, ne? Und jeder lesen und jeder das jetzt auch sehen, so, ne? Das kann ja jeder für sich am Ende, glaube ich, selber bewerten und die Schlüsse daraus ziehen. Wie gesagt, Art und Weise ja, kann man auf jeden Fall drüber streiten und diskutieren. Inhaltlich, wie gesagt, kann ja jeder sehen und jeder ablesen und jeder für sich interpretieren.
Das war der Diplomat.
Ja, was soll ich
Ja,
dazu
hast du recht. Ich wollte
sagen?
es, ich
Ja,
muss
ist
es
ja jetzt
versuchen, ich wollte es mal
offensichtlich.
versuchen, aber.
Ja, ist ja offensichtlich, was da jetzt auch passiert ist. Und von daher brauche ich da meinen Senf nicht dazugeben.
Nein, ich habe es versucht. Danke trotzdem. Aber der andere Senf zum Thema Nachwuchs fand ich hoch, hoch spannend. Bin wirklich gespannt, was sich da so tut in den nächsten Jahren in Deutschland. Ich glaube, Fußball ist immer noch die Sportart Nummer eins, aber wenn man das so ein bisschen verfolgt, was ich eben auch mal angedeutet habe mit anderen Sportarten, vielleicht ein bisschen aufpassen. Wir haben früher, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, wir sind nach der Schule, haben wir auf eine Wiese gegangen, haben Jacken als Torpfosten genommen und haben gekickt. Oder auf dem Schulhof haben wir eine Cola-Dose platt getreten und mit der Cola-Dose haben wir haben immer gekickt. Ich weiß gar nicht,
Ja,
ob das heute noch so stattfindet oder ob man diese Jungs, die das noch machen, ob man überhaupt entdeckt oder ob das alles nur noch NLZ, NLZ. Irgendeiner hat mal gesagt, vielleicht sollte man auch mal wieder Bolzplätze scouten, einfach rumfahren, einfach mal zugucken, wenn welche kicken und dann sagen, ja, guck mal, der kann ja vielleicht was. Ist dann vielleicht nicht so steril oder klinisch durchs NLZ gekommen, aber vielleicht ist er einer, der einfach geil kicken kann und fertig. Vielleicht ist das auch eine Geschichte.
ich sag mal so, jede Zeit hat auch seine oder jede Phase, ich weiß nicht, damals kam ja Fernsehen und Spielkonsolen und da hieß es auch immer, oh, jetzt die ganzen Kinder sind immer nur da an ihrer Spielkonsole und glotzen Fernsehen und so. Da hat man auch schon irgendwie Angst gehabt. Jetzt in diesem digitalen Zeitalter, da denkt man auch so, oh Mann, jetzt die Kinder, aber jede Zeit fordert dann auch. Provoziert auch neue Lösungen, neue Denkmuster, neue Dinge. Und das sind auch Sachen, damit beschäftigen sich andere Länder genauso wie wir oder müssen sich da genauso mit
Stimmt.
beschäftigen und auseinandersetzen wie wir. Ist ja kein Thema, was nur uns betrifft. Und vor dem Hintergrund, alle anderen produzieren und bringen auch Top-Spieler hervor und viele Spieler. Also müssen wir Antworten finden auf diese Fragen und die werden wir auch finden. Also ich bin da total optimistisch, weil wir auch kreativ sind, weil wir auch unsere eigenen Identitäten haben. In Real Sociedad haben die zum Beispiel mit der Community ein Agreement, dass die Kinder von der Politik her, dass sie bis zum 12. Lebensjahr drei Sportarten ausüben müssen. So, weil die auch gemerkt haben, die klettern nicht mehr so auf Bäume, sind motorisch, koordinativ nicht mehr so wie vielleicht früher. Also wie können wir da entgegensteuern? Lass uns doch mit der Community da irgendwo das diskutieren, wie man sie halt da breiter nochmal entwickeln kann. Und da wurde gesagt, alles klar, die Kinder sollten drei Sportarten parallel ausüben bis zum 12. Lebensjahr und dann können die sich entscheiden für einen gewissen Weg. So, und das war jetzt für die in der Region, weil sie da die Möglichkeit haben, das so umzusetzen mit der Politik. So, und da gibt es bei uns vielleicht auch andere Lösungswege und Möglichkeiten, um halt da auch irgendwo Anreize zu schaffen. Ich
Aber
finde
es
auch,
darf nicht 33 Jahre dauern. Du hast das
nee,
Beispiel.
das ist halt das Thema, ne? Dass du halt auch zulässt Innovation und auch zulässt, ja, auch mal eine gewisse Fehlertoleranz, so, ne? Dass man auch sagt, hey, vielleicht machen wir eine Entscheidung und vielleicht war es auch nicht richtig, aber dann zerreißen wir es nicht, sondern haben unsere Erfahrungen daraus gesammelt und gehen dann wieder einen anderen Weg und steuern vielleicht nochmal ein bisschen um. Aber von vornherein immer sagen, nee, das ist unmöglich und nee, in unserer Kultur nicht und nee und so weiter. Dieses pessimistische, destruktive, da sollten wir vielleicht ein bisschen unseren Blick irgendwie verändern und auch mutiger sein. Entscheidungen zu treffen, weil ich glaube, ja, dieses Mut gehört einfach auch dazu, Dinge zu verändern. Und Mut ist, glaube ich, der Vorreiter zur Veränderung. Das musst du erstmal vorleben, um Dinge auch verändern zu können.
Sehr gut. Und wir sind eine Fußballnation und werden immer eine Fußballnation bleiben. Und wir werden auch wieder Titel holen, bin ich ziemlich von überzeugt.
Absolut.
In diesem
100%.
Sinne, Alex, danke für deine Zeit, danke für den Einblick. Wir hören uns wieder und dann reden wir ein bisschen mehr über deine sportliche Laufbahn.
Ja, sehr, sehr
Ja?
gerne und hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank euch.
Alles Gute, Alex. Bis bald. Das war der Podcast Kultkicker. Schaltet wieder ein, hört zu beim nächsten Gast. Wird wieder spannend. Alles Gute. Ciao.